Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, dem Podcast für Startups und Unternehmen, wenn es um gute Produktgestaltung geht. Mein Name ist Tim Schulz, ich bin Berater, Designer und Dozent für User Experience Design. Gemeinsam mit meinen Gästen diskutiere ich darüber, wie man gute, aber vor allen Dingen auch sinnvolle Produkte und Services entwickelt und was ein gutes Produkt überhaupt ausmacht. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das vermutlich jede Person, die in der Designbranche tätig ist, beschäftigt. Denn es geht um Design in der DNA, genauer gesagt Design in der DNA von Unternehmen. Gemeint ist damit die Fähigkeit von Unternehmen, Design nicht nur als schönmachende Instanz zu betrachten, sondern Design auch auf strategischer Ebene als gewinnbringendes Element des Unternehmens zu begreifen. Um das Ganze ein wenig näher zu beleuchten, habe ich dazu Björn Vogler eingeladen. Björn selbst nennt sich ein Kind der New Economy, denn er hat bereits während seiner Schulzeit in den 90er Jahren die ersten Webseiten für Unternehmen gebaut und bei den ersten zarten Gehversuchen im Internet begleitet. Nach vielen Jahren als Agenturinhaber und Berater hat er mittlerweile die Seiten gewechselt und digitale Transformationen innerhalb von Unternehmen und Konzernen verantwortet. Dabei war und ist Design ein Differenzierungsmerkmal und Erfolgskriterium. Diese Verankerung von Design in der Unternehmens-DNA ist für ihn ein entscheidendes Puzzleteil auf dem Weg zu einer digitalen Erfolgsstory. In seiner täglichen Arbeit sieht er sich noch immer mit der Wahrnehmung von Schönermacher versus Bessermacher konfrontiert, was er letztendlich auch als Herausforderung sieht, um alle Stakeholder zu überzeugen. Björn ist Mitglied in mehreren Design-Juries und hat selbst und mit seinem Team einige Design-Awards gewonnen. Heute arbeitet Björn in Zürich als Chief Product Officer für das Startup Mover. Hier geht es darum, die Menschen mit einem neuartigen Prämiensystem zu mehr Bewegung zu motivieren. Derzeit baut sein Team eine völlig neue App, die Anfang April gelauncht werden soll. So, hi Björn. Ich freue mich total, dass du heute die Zeit gefunden hast und wir uns heute hier ein wenig unterhalten können.
Hey Tim, ich freue mich auch, hier zu sein. Und bin gespannt, wo wir bei dem Gespräch rauskommen, ob wir irgendwas bewegen können.
Ja, schauen wir mal. Lassen wir es einfach mal laufen. Björn, ich möchte tatsächlich die heutige Folge mal damit starten, dass ich dir zwei kleine Anekdoten erzählen möchte. Und ich bin gespannt, ob du dich da wiedererkennst oder ob es dir zumindest in irgendeiner Form oder in irgendeiner Art und Weise bekannt vorkommt.
Ich bin gespannt.
Die erste Anekdote, der habe ich den Titel gegeben, ich als Hübschmacher. Und zwar geht es darum, ich war 2018, glaube ich, fertig mit dem Masterstudium, Schwerpunkt User Experience Design. Ich war voller Tatendrang und dachte an große Projekte und sinnstiftende Produkte und hatte dann auch relativ schnell den ersten Job und habe auch dann recht schnell durchaus große und namhafte Kunden im deutschsprachigen Raum betreuen dürfen. Also fing quasi zunächst mal gar nicht so schlecht an. Und allerdings relativ schnell merkte ich dann, dass meine Kunden, aber auch meine Kollegen aus anderen Fachbereichen, meine Aufgabe bzw. meine Funktion irgendwie anders verstehen, als ich meinen Job definiert hätte. Und da kamen dann schnell so Fragen an mich wie, soll der Button grün oder blau sein? Soll er oben links oder unten rechts sitzen? Dann Klassiker waren dann eben auch so Sätze wie, bau doch mal eben einen Wireframe, wenngleich es zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht so sinnig war, sowas zu tun. Und die wirklich wichtigen Fragestellungen, an denen ich auch unbedingt beteiligt sein wollte, waren zu diesem Zeitpunkt dann entweder bereits von vermeintlich ja, höheren Instanzen mehr oder weniger dann schon beantwortet worden oder wurden schlicht ignoriert. Und dabei war ja meine eigentliche Intention, das Produkt von Grund auf neu zu denken. Beordert wurde ich dann lediglich mit standardisierten Aufgaben. Kannst du dazu was sagen? Fühlst du da schon ein bisschen was?
Also ich muss natürlich jetzt schmunzeln bei dem, was du die ganze Zeit gesagt hast und habe die ganze Zeit schon so immer Luft geholt, weil ich schon einspringen wollte. Weil die Anekdote, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt von 2018, ja. Und meine Erfahrung ist, es ist halt heute immer noch so. Leider, ne? Also da hat sich leider doch sehr wenig geändert. Ich würde sagen, das ist immer noch oftmals die Sicht auf Design, speziell im digitalen Kontext. Also das ganz am Schluss kommen die Designer, die es dann tatsächlich hübsch machen, den Feenstaub drüber streuen, aber da wird trotzdem noch mit diskutiert. Und meine Erfahrung ist auch, das zieht sich durch von oben, ich sage jetzt mal Geschäftsführung Marketing, also zum Beispiel in großen Konzernen ist üblich, dass Marketing dann drauf guckt und guckt aus einer Brand-Sicht drauf, ja. Ich meine, ich mache immer meine Lieblingsübung ist eigentlich immer, dass ich dann einfach mal sage, macht doch mal euer Logo oder das, was ihr vor Augen habt, mal in den Insta-Icon rein, ja. 45 mal 45 Pixel, ja. Dann werdet ihr sehen, dass es nicht funktioniert. Oder auch oftmals die Diskussion um ein App-Icon, wo eh nochmal ein Text drunter steht oder was auch immer. Also ich stelle einfach fest, dass viele Design aus einer User-Betrachtung bewerten, weil sie sind natürlich User, aber sie haben sehr, sehr wenig dieses Verständnis, was du jetzt genau richtig gesagt hast, von Grund auf neu, weil man muss eine Marke im digitalen Produkt oftmals neu interpretieren, neu denken. Man muss ja auch nicht nur Marke, sondern auch tatsächlich verstehen, dass ein Empfänger einer Marketingbotschaft draußen in der Welt, Plakat, TV, Werbung, im Briefkasten was ganz anderes ist, wenn ich mir eine App runterlade und sie nutze oder wenn ich über Google auf eine Webseite gehe, an meinem Handy, Second Screen Verfahren. Also allein auch zu verstehen, wer konsumiert wann, in welchem Kontext, ja, dass zum Beispiel halt auch auf einer Webseite ich mein Datenvolumen oder das Datenvolumen der Nutzer mit berücksichtigen muss. TV ist Stream, TV ist da, das ist nur noch der Size des TVs, aber wenn das Bild da ist, ist es das Gleiche. Genauso gibt es halt DIN-Formate für Werbeplakate, ja, es ist DIN gedruckt, also alles nach DIN-Norm, aber der Endnutzer von einem digitalen Produkt ist total different von Browser, von Betriebssystemen, von Screengrößen. Das muss man alles berücksichtigen. Und deswegen ist, also ich muss schmunzeln, weil du es von 2018 erzählt hast. Ja. Und ich würde sagen, es ist heute noch so. Mich würde natürlich nur mal interessieren, jetzt hast du natürlich im Laufe deiner Laufbahn von 2018 selber ja eine andere Flughöhe eingenommen, hast vielleicht jetzt auch einen Junior, der eingestiegen ist oder so. Wenn du heute mal drauf guckst in deinem heutigen Umfeld, ertappst du die entweder selber dabei oder erlebst du es heute noch genauso?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also verschiedene Jobs, verschiedene Perspektiven. Ne? Also es gibt oder gab sicherlich auch Situationen, da lief das viel, viel, viel besser. Und ich habe jetzt seit 2021 den Lehrauftrag an der Technischen Hochschule in Ingolstadt im Studiengang User Experience Design. Und wenn ich mich mit meinen Studenten da unterhalte oder mit den Studierenden, dann und ich die dann frage diesbezüglich, ne? Also die fangen jetzt quasi an, die ersten Praktika zu machen oder haben schon Erfahrungen die letzten ein, zwei Jahre gemacht. Die berichten allerdings auch von ähnlichen Situationen, dass sie dann, also der UXler wird auf jeden Fall gebraucht und unbedingt händeringend brauchen wir so jemanden. Und dann sind sie dann immer wieder so ein bisschen ernüchtert, wenn sie aus dem Praktikum rauskommen. Ja, irgendwie war das alles irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und so weiter. Also ich selber habe, oder würde ich mal zumindest von mir behaupten, mittlerweile, ja, man braucht, glaube ich, auch ein bisschen Dickkopf und dann muss man sich dementsprechend versuchen, in diesen Meetings dann halt auch zu positionieren. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber die Jungen, die erzählen das auch. Also nach wie vor. So kann ich das, glaube ich, beschreiben, ja.
Ja, es liegt halt oftmals auch daran, weil natürlich die Requirements oder die Umgebungsanforderungen schon definiert sind und dann geht's zu Design. Also mal wirklich ernsthaft gefragt, wie oft hast du es in deiner Laufbahn gehabt, wirklich mal ein weißes Blatt Papier zu haben und die Dinge aus einer wirklichen User Experience Sicht nach oben hin zu entwickeln? Also quasi, dann kommt irgendwann mal ja, Tech dazu, da kommt irgendwann Monetarisierung dazu, Sales bis hin dann zur Geschäftsleitung. Es ist ja immer meistens top-down und leider Gottes, und da werden wir vielleicht auch nochmal jetzt im Laufe des Podcasts draufkommen, ist Design halt immer an der untersten Stufe angesiedelt. Und die große Frage ist ja, wie kriegt man es hin, dass Design viel, viel weiter oben im Prozess oder in der Wahrnehmung einer großen Unternehmung stattfindet, ja? Das ist ja die entscheidende Frage. Dann glaube ich, ändert sich auch die Requirements oder die Anforderungen an den Designer. Ich erlebe das ja selber. Der UX-Designer ist halt der, der den Nutzer vielleicht auch mal in einem Test mal befragen darf und der soll es halt so bauen, dass er es versteht, aber er soll es so bauen, dass der Nutzer es versteht, so wie sich das schon drei andere Abteilungen überlegt haben mit Budget und Tech und Anforderungen an Monetarisierung oder was auch
Genau,
immer.
man wird sehr
Und das
spät
ist
dazu
halt,
berufen, ne?
Das ist korrekt, ja.
Das ist
Also,
schon so.
und ich meine jetzt cross-funktionale Teams, dann sitzt der Designer mit am Tisch, aber er sitzt halt auch wieder nur mit am Tisch und eigentlich sind schon wieder so viele, ja, Voraussetzungen gegeben oder festgelegt, dass er halt um diese Voraussetzungen herum was bauen darf. Und dann hast du oftmals auch Zeit und mein Lieblingssatz ist immer, ja, it's nice to have. Und dann sage ich immer, ja, genau, es wäre schön. Schön, wenn es der Nutzer hat. Ne? Es ist nicht nice to have, heißt ja nicht, ich mach's nicht, sondern nice to have, ja, ich will es haben, weil es ist schön für den Nutzer, wenn das hat. Also die Diskussion, die kannst du natürlich, wenn du frisch von der Uni bist oder ein Praktikum machst, kaum führen, aber es ist auch egal, weil die Frage ist immer, wie positionierst du Design im Unternehmen? Das ist ja die große Frage. Ja, und daran würde ich mal sagen, scheitern sehr, sehr viele Unternehmen, die es eigentlich gut meinen, aber falsch angehen.
Ja, den Punkt möchte ich nachher tatsächlich noch ein bisschen vertiefen, wie wir vielleicht dahin kommen könnten, weil jetzt haben wir uns ja schon beide drüber unterhalten. Es scheint sich nicht wirklich was zu drehen, aber vielleicht finden wir trotzdem hier in dem Gespräch einen Weg dahin. Ich möchte noch kurz die Zeit nutzen, auch in die zweite Anekdote zu kommen. Und ich schätze und befürchte, du wirst wieder schmunzeln. Die nannte ich, oder die hat von mir den schönen Namen bekommen, ich als Ideenkopierer. Ich arbeitete da schon dann eine Weile für einen großen Kunden, der gerade dabei war, ein neues Geschäftsfeld zu erschließen. So, an sich eine schöne Sache. Man konnte relativ bei Null starten und den Dingen auch Raum geben, dachte ich zumindest. Und wir haben uns da schon lange eingearbeitet und auch viel Herzblut in die Sache eingebracht. Und als dann der Tag der Präsentation kam, kam kundenseitig relativ nüchtern: Herr Schulz, wie Sie es machen, ist uns eigentlich relativ egal. Hauptsache, es wird so wie bei der Konkurrenz. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht falsch verstanden werden. Es ist in diesem Beruf völlig normal, dass Ideen und Konzepte und Entwürfe auch mal in die Tonne landen und einfach, weil sie dem Kunden oder den Vorgesetzten nicht gefallen. Das ist auch in Ordnung und darf nicht persönlich genommen werden. Das muss man, glaube ich, auch aushalten können. Ich finde es auch völlig in Ordnung, die Konkurrenz gut im Blick zu haben und Ideen und Konzepte da auch weiterzuentwickeln. Dennoch muss ich sagen, hat es mich damals gerade als Berufseinsteiger wahnsinnig irritiert, dass es oft nur darum ging, das bereits Bestehende schlicht zu kopieren. Auch hier die Frage: Spürst du da was?
Sehr, sehr viel. Also von dem, ich würde es gerne genauso haben wie mein Mitbewerber oder wir können auch die Formulierung übernehmen. Aber was bei mir eingängig war und was auch mein eigenes Berufsleben ein bisschen geändert hat, bin jetzt ja schon ein paar Jahre unterwegs und auch so ein bisschen so ein Dinosaurier aus der Sicht, wie lange ich schon digitale Produkte mache oder generell Kommunikation. Und was ich so erlebt habe, was dann auch für mich, also wo ich dann entschieden habe, ich möchte das nicht mehr. Als Apple rauskam mit dem ersten iPod und vielleicht kannst du dich dann noch daran erinnern, die Werbung mit der Spiegelung unten drunter. Also das Produkt war sozusagen das Highlight und es hatte dann so eine Spiegelung unten drunter und das war dann nur irgendwie ein Satz drüber. Und du kannst es dir nicht vorstellen, ich habe wirklich fast 1,5 Jahre nur Briefings bekommen von Kunden, wo es dann um Kommunikation ging oder um Design ging. So wie Apple. Wir hätten es gerne so wie Apple. Und ich habe dann immer wieder erklärt, dass das einfach nicht funktioniert. Man kann das ja nicht kopieren, weil da ist ja eine DNA in dem Produkt, also in dem Teil, was ich schon zeige. Ja? Also die wollten dann, keine Ahnung, ein Getriebe von einem Motor auch mit einer Spiegelung dargestellt haben. Und das hat sich so komplett durchgezogen als Trend, ja, weil man wollte an diese Veränderungs- und Innovationskommunikation von Apple, weil Apple hat ja nicht nur wahnsinnig gute Produkte gemacht, sondern die haben auch in der Kommunikation eine ganz neue Form von Kommunikation gemacht, das zu kopieren. Und mich hat das immer mehr genervt, bis ich gesagt habe, ich kann das mit Kommunikation nicht mehr erklären und vereinbaren. Ich muss dahin, wo es entsteht, wo der, auf Deutsch gesagt, wo der ganze Scheiß entsteht, ja, bei den Produkten. Da muss ich hin. Ich muss versuchen, dass die Produkte so gut sind, dass die Unternehmen merken, sie müssen nicht Apple kopieren, sondern sie müssen versuchen, anzufangen, in der Kommunikation kopieren, sondern müssen anfangen, die Produkte so zu denken, wie es da entstanden ist, ja, von Grund auf userzentriert, mit einem Design Thinking Ansatz ranzugehen. Und dann wird man auch wahrscheinlich in der Kommunikation merken, man muss es gar nicht mehr mit der Spiegelung machen, sondern woanders. Und deswegen, ich kann auch das fühlen und ich habe die leise Befürchtung, dass das heute auch noch immer noch so ist. Jetzt bin ich selber sehr stark als Chief Product Officer natürlich selber verantwortlich, was wir für ein Produkt an den Markt bringen. Insofern habe ich jetzt nicht so gerade einen Überblick, aber ich glaube, dass in vielen Kommunikationsagenturen immer noch Beispiele, Benchmarks gemacht werden, wo man sagt, so wie da hätte ich es gerne. Also der Klassiker, früher haben wir immer drei Entwürfe mitgebracht, weil wir gewusst haben, aus Entwurf 1 und aus Entwurf 2 wird Entwurf 3 gemacht, sozusagen. So tickt ja der Kunde dann manchmal. Und ich glaube, dass es heute auch noch so ist, da hat sich auch nicht viel geändert. Und im Prinzip ist es das Gleiche zu deinem Hübschmacher-Beispiel. Es ist immer die Frage, was ist mir Design im Unternehmen wert und welche Rolle hat es? Ja.
Aber kann man dann pauschal sagen, es war es Ihnen nicht wert oder ist es einfach schlicht und ergreifend vielleicht auch die Angst, abgehängt zu werden von der Konkurrenz oder so? Also, weil gute Designer, würde ich mal sagen, es gibt viele, du kannst dir so jemanden ins Haus holen, der sich massiv damit beschäftigt. Warum hat diese Kopiereritis dann so einen Stellenwert?
Naja, also fangen wir mal beim ersten an, das ist auch nochmal, sorry, das ist ein Podcast, aber man muss jetzt sagen, ja, aus Scheiße kann man leider Gottes nicht immer Gold machen, ja. Das heißt, das ist ja der Fehler, ist entstanden beim Produkt selber, ja. Also man hat halt einfach ein Produkt, was vielleicht auch nicht unbedingt auf dem Level des Wettbewerbers ist, aber man kann natürlich mit Marketing, man glaubt mit Marketing, also warum gibt es Marketing, ja? Die guten Unternehmen, da ist das Produktmarketing. Ich bleibe bei meinem Beispiel Tesla, ja. Hast du jemals ein TV-Commercial von denen gesehen? Jetzt kann man über Elon Musk sprechen, wie man will. Gehen wir nur mal vom Produkt aus, ja. Also gutes Produkt ist schon Marketing per se. Und ein okayes Produkt ist halt, da braucht, du musst halt dem Nutzer sagen, kauf das, weil das ist gut, ja. Aber wenn es wirklich gut ist und wenn es wirklich top ist, kommt es automatisch zum Nutzer. Das ist meine Erkenntnis da draußen. Und deswegen glaube ich gar nicht mal, dass es nur daran liegt, dass Design ihnen nichts wert ist, sondern diese Unternehmen spüren einfach gar nicht, da haben gar nicht diese Denke, dass Design ein Differenzierungsmerkmal ist. Ja, das ist es ja. Da muss man es hinbekommen.
Das ist ein schöner Übergang. Ich habe nämlich versucht, aus diesen beiden Anekdoten für mich drei Hauptübeltäter zu identifizieren. Es sind mit Sicherheit mehr, aber das sind zumindest mal die drei, die ich jetzt zur Diskussion stellen wollen würde, warum da immer so ein Missverständnis entsteht, ja, oder halt Design vielleicht nicht den richtigen Stellenwert hat. Einer, oder ich würde mit dem ersten, mit dem ich gern beginnen wollen würde, der erste Punkt wäre der Begriff Design selber. Haben wir vielleicht gerade im deutschsprachigen Raum ein Verständnisproblem, was Design angeht, ne? Also der Begriff beziehungsweise das Verständnis von Design, der Begriff von UX-Design sowieso, ja, das ist ja nochmal eine andere Katastrophe oft, also rein die Begrifflichkeit. Würdest du mir da zustimmen? Haben wir ein Problem mit dem Begriff? Und könntest du eventuell dein Verständnis von Design erklären? Das ist immer so die Königsfrage.
Also das ist natürlich schwierig. Da versuche ich mal gleich mal mein Verständnis zu definieren, aber kommen wir mal zur ersten Frage. Wir haben absolut ein Problem, weil zu Design hat einfach jeder eine Meinung, weil Design wird mit Geschmack zusammengebracht. Ja? Der eine mag rot, der eine mag grün, der eine mag runde Ecken, der andere mag eckige Ecken. Wir reden jetzt hier speziell, also aus meiner Sicht sehr aus dem digitalen Produkt. Ich habe bei meiner Rolle bei ProSieben war ich VP Experience Design, also quasi ich habe sozusagen die komplette Designsprache und die Designbedeutung von ProSieben für die digitalen Produkte verantwortet. Und in einem meiner ersten Antrittsmeetings habe ich den Satz geprägt, Design ist kein demokratischer Prozess. Ja. Da sind mir sämtliche anderen Stakeholder wirklich fast an die Gurgel gegangen, wie ich es mir anmaßen kann, sie sozusagen ihre Meinung dazu nicht hören zu wollen, ja. Und ich meine, wenn du dir heute auch ein Auto, ne, mein Auto, da gibt's halt einen Chefdesigner, ja, Chris Begel oder wen auch immer, und die definieren die Designsprache erstmal. Und das ist dann auch so, Punkt. Da kann man jetzt noch sagen, da fließt natürlich viel Research ein, man macht viele Befragungen und so weiter, aber irgendeiner muss es ja vorgeben. Und ich glaube, das ist es auch, dass halt zu Design jeder eine Meinung hat Und gerade weil jeder eine Meinung hat, steckt Design immer in dem Dilemma. Also du wirst nie erleben, dass die Leute darüber diskutieren, über den Code, über die Qualität einer App, ob sie schnell oder langsam ist, ob die Transition jetzt an der Stelle richtig ist, ob das jetzt irgendwie von den Backend-Daten, die hinten dran gespeichert werden, ob die Flags so verwendet werden können, dass ich ein schönes Datenmodell daraus machen kann und die Recommendation danach schneller ist. Darüber wird mit dir nie jemand groß diskutieren, wenn er nicht irgendwie das Gefühl hat, er hat auch ein technisch profundes Wissen. Aber ob die App schön aussieht und ob ich sie verstehe, wird dir jeder seine Meinung sagen. Und das ist, glaube ich, per se Fluch und Segen zugleich, ja. Wir bewegen Emotionen als Designer und müssen halt damit klarkommen, dass die Emotionen auch oftmals in einen Teil umschlagen. Und dann kommt der entscheidende Punkt, können wir diese Emotionen, die vielleicht negativ zurückkommen oder ja, Meinungen, können wir diese emotionalen Meinungen richtig kanalisieren, moderieren und am Ende einem großen Unternehmen auch managen? Also kann ich als VP Experience Design es aushalten, wenn dir andere Stakeholder sagen, sie finden runde Ecken scheiße, ja? Sie finden die Farbe auf ihrem Display nicht gut. Sie finden, da müsste der Button rein. Also kann ich das aushalten in meiner Rolle und moderieren und managen, um sozusagen meinem Team den Rücken frei zu halten, tatsächlich nicht auf die Kollegen zu hören, sondern auf die Nutzer. Das ist das ja Entscheidende. Ja, also mit Nutzer zu sprechen und da das Feedback einzuholen. Weil alles andere ist ja immer irgendwie gefärbt und du wirst doch nie eine Meinung aus dem Unternehmen bekommen von irgendeinem Stakeholder, wo dann nicht irgendeine intrinsische persönliche Motivation drin hat, ja. Sprechen wir über ProSieben, da hast du natürlich kein Produkt, was nicht monetarisiert. Also wer ist der größte Stakeholder, mit dem du dich wahrscheinlich reibst, ist im Prinzip die Vermarktung, also Sales. Also die würden gerne jeglichen Quadratzentimeter mit Banner vollpflastern. Jetzt erklär dir mal, Banner will keiner haben. Also wir nicht im Produkt und der Nutzer auch nicht, aber irgendwie muss das monetarisieren und so. Also will nur sagen, ich glaube, die Kunst ist in einer Verantwortungsrolle für Design exakt diese Emotionen zu moderieren, das ist die Kunst, glaube ich, die man hinbekommen muss. Dann wird es schon leichter.
Ich weiß nicht, haben wir den Punkt mit, wie du Design definieren würdest?
Ach so, ja, Entschuldigung.
Ja,
Ja,
genau.
also
Ich habe die Frage,
vielleicht
glaube ich,
nochmal
zu
ein.
verschachtelt.
Ja, da habe ich jetzt alles gut. Ja, Design, also Design ist natürlich ein sehr großes Wort. Und man darf eins nicht vergessen, wir haben eine sehr, sehr große Designhistorie in Deutschland. Also nehmen wir mal, also ich sage immer Dieter Rams, ja. Also Dieter Rams hat Jony Ive inspiriert, den Designer des letzten Jahrtausends sozusagen, also quasi der das iPhone entwickelt hat, so der hat die Inspiration von einem deutschen Designer sich hergeholt. Und das ist ja eigentlich schon faszinierend. Das muss man sich ja mal einfach mal nochmal so ein bisschen vor Augen führen. Und da machen wir uns halt immer kleiner, als wir sind, weil wir haben diese Ingenieurskunst und Design, das gehört ja eigentlich schon zusammen. Ich glaube halt einfach, dass deutsche Unternehmen da einfach anders ticken, dass sie sich nicht exponiert darstellen wollen, größer machen wollen. Das ist so ein bisschen das Problem. Meine Definition von Design ist eigentlich ganz einfach, ja. Weil Design für digitales Produkt geht es nicht darum, die Dinge schöner zu machen, sondern sie besser zu machen. Das ist eigentlich der tägliche Antrieb, den ich meinen Teams mitgebe. Und auch daran bemesse ich Design, dass ich jetzt natürlich aufgrund meiner Historie auch den Designern immer mal wieder so ein Stück weit was mitgebe oder schon eine gewisse Designidentität prägen möchte und dann da vielleicht auch sage, komm, da machen wir jetzt mal ein bisschen an den Icons rum oder sowas und gucken, dass wir die sehr weniger generisch, sondern sehr individuell haben. Das kommt vielleicht noch dazu. Das ist dann das Nice to have, ja. Aber grundsätzlich, Design hat die klare Verantwortung, die Dinge besser zu machen. Und das ist dann, also niemand hat ja gesagt, was gut ist, darf nicht auch schön aussehen. Ja, das kommt dann einfach nochmal dazu. Und ich glaube, wenn man dieses Verständnis hat, auch selber als Designer, dann hat man auch die Chance, im Unternehmen eine ganz andere Wahrnehmung zu haben, wenn man nicht die Schönermacher sind, sondern die Bessermacher. Also so habe ich eigentlich auch meine Designteams oder Produktteams in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet, immer positioniert, dass es nicht die Schönermacher sind, sondern die Bessermacher. Und wenn das dann irgendwann mal verstanden wird mit den ersten KPIs, dann geht es viel leichter.
Ja, das ist schön, dass du sagst. Ich hab eine ähnliche Denkweise darüber, muss ich sagen. Ich sag immer zu meinen Studierenden, Design bedeutet immer, das eigentliche Problem wirklich zu verstehen. Das klingt jetzt total banal. Und das ist aber gerade in meinem Kurs auch immer einer der ersten Aufgaben, den die haben. Die sollen sich wirklich Zeit für das Problem nehmen. Nicht gleich irgendwas scribbeln oder basteln oder so, ne? Sondern die sollen nur sich über das Problem Gedanken machen. Und das ist, glaube ich, also zumindest für mich, das ist der Punkt, ne? Also das ist auch der Grund, oder ich habe den Eindruck, das ist der Grund auch dafür, dass wir oft auch Produkte haben oder wir überflutet werden von Dingen, die aber nicht wirklich einen Mehrwert bieten. Und kennst du das? Du hast ein Produkt, das kann ja auch ein physisches Produkt sein, dass es immer seltener passiert, dass man diesen Aha-Effekt hat oder diesen, boah, das finde ich jetzt gut. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Und ich sage halt auch immer zu denen dann, Leute, wisst ihr, Probleme haben wir so viele. Das ist ja das Schöne, ja? Die Themen gehen euch niemals aus. Bitte, bitte, bitte kommt mir nicht in diesem Kurs mit, wir bauen das nächste Instagram oder so. Ja, weil das braucht sie nicht mehr, sondern sucht euch wirklich ein Thema und dann versucht, hinter das Problem zu steigen. Ja? Und das für mich, ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen schwammig, aber das für mich die eigentliche Idee von Design ist, das Problem wirklich zu erfassen und zu verstehen. Und dann natürlich auch die Nutzer dahinter. Aber eigentlich muss zuallererst wirklich das Problem verstanden werden.
Also tatsächlich, das würde ich zu 1000% unterschreiben. Ich erlebe natürlich sehr oft, dass man als Designer und gerade jetzt in Unternehmen, wo dann auch irgendwie ein Output erwartet wird, dass man sehr schnell eigentlich in die Lösungsfindung geht. Also dass man sehr schnell eben anfängt zu skribbeln, anstatt man erstmal nochmal versteht, wo kommt das Problem her. Und vielleicht ist das Problem gar nicht durch einen zusätzlichen Button zu lösen, sondern vielleicht durch eine Abfrage an einer anderen Stelle zu lösen. Also oftmals ist das vielleicht auch nicht unbedingt nur, dass ich eine visuelle Lösung baue, sondern vielleicht ist es auch eine prozessuale Lösung. Ja. Also es gab mal einen sehr schlauen CEO, der hat gesagt, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie einen scheiß digitalen Prozess.
Ja, genau, da ist ja was dran, ne?
Und das treibt mich heute noch um, weil gerade im Digitalen ist es oftmals so, wenn dann irgendwie KPI abstürzt oder Fehlermeldung. Also ich lege größten Wert darauf, die Fehlermeldungen, die einem Nutzer angezeigt werden, zu verstehen. Und zwar, da setze ich mich mit den Techies hin und sie müssen mir es exakt erklären, warum dieser Fehler kommt. Weil vielleicht kann man diesen Fehler auch vermeiden. Weil was passiert? Der Reflex ist ja, die Fehler sind da. Es gibt ein Aufkommen dann im Callcenter. Heutzutage ist es dann so, Callcenter sind zu teuer. Also, jetzt ist ja gerade irgendwie GPT so ein Thema, dann baut man irgendwie einen Bot. Und ich weiß nicht, hast du mal versucht, irgendwo in irgendeinem Feedback- oder Supportbereich dich mal durchzuhangeln durch so einen Bot? Ich habe bis heute nie geschafft, irgendein Problem, das ich irgendwo habe, zu lösen, wenn ich nicht doch zum Hörer greife und hoffentlich doch noch einen Menschen dran habe. Weil du dann in endlos Schleifen, du hast immer einen Sonderfall und die Sonderfälle können nicht behandelt werden. Also will sagen, am Ende ist es halt so, wie du sagst, nicht sofort losrennen und eine Lösung malen, sondern erstmal das Problem verstehen und überlegen, ist Design, löse ich es mit Design oder kann ich sogar im Prozess, in der Kommunikation, vielleicht ist irgendwo ein Versprechen gemacht worden, das nicht eingelöst wird, ist irgendwo ein Bruch. Also vielleicht kann man auch den Prozess designen, ja.
Den zweiten Punkt, den ich gerne noch mitnehmen würde, wo ich sage, oder den ich für mich als Übeltäter identifiziert habe, das nenne ich jetzt mal ganz böse, die feindliche Übernahme von Stakeholdern. Also die Zeiten eines einzelnen Design-Genies, der oder die sich für 2 Wochen in Isolation begibt, um großartige kreative Dinge zu erarbeiten. Es wirkt zumindest so, als wären die vorbei. Und stattdessen ist ja eigentlich kollaborative Designarbeit angesagt. Also das ist zumindest auch das, was einem so vermittelt wird. Und als Team ist man bekanntlich ja auch stärker, funktioniert aber oft auf der Seite der Stakeholder nicht unbedingt. Jede Firma hat ja ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber diesen Alpha-Typ und schnell rutscht man dann wieder in den Modus des Abarbeitens von zuvor fest definierten Features, die von oben nach unten durchgereicht werden. Ist übrigens nicht nur in-house so, finde ich, sondern auch auf Kundenseite. Und gerade als Dienstleister verfängt man sich da ganz schnell in so eine Falle. Wir hatten es gerade schon so ein bisschen, aber vielleicht kannst du dazu noch den einen oder anderen Satz sagen.
Ich mag den Begriff feindliche Übernahme. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Also was habe ich beobachtet? Schau mal. Also als dann Apple rauskam und dieses Wunderding da gebaut hat und den ganzen Markt aufgeräumt hat und Nokia pleite gegangen ist, weil sie die falschen Fragen in der Nutzerbefragung gestellt haben, obwohl sie eigentlich ein besseres Produkt hatten und den Markt eigentlich für sich hatten und, hat man ja mal versucht herauszufinden, wie haben die das gemacht? Und dann kam diese große Design Thinking Geschichte auf, die habe ich auch mit erlebt und durchlebt. Aber glaubt irgendjemand wirklich ernsthaft, dass die bei Apple sich so hingesetzt haben und haben dann in riesigen Runden mit Stakeholdern Post-its geklebt und so weiter und so fort? Also verstehe mich nicht falsch. Ich finde die Methode gut, weil sie Leute in einen kreativen Prozess reinholen, wo sie vielleicht manchmal gar nicht kreativ, also gar nicht kreativ sind, aber man enabled sie. Aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Übersetzung und da kann jeder eine andere Meinung dazu haben. Ich glaube, das ist die Erfindung von diesem Prozess ist, dass Leute sagen, ich will aber auch jetzt mal das nächste iPhone kreieren und ich will auch in diesem Prozess dabei sein. Ich bin ja eigentlich auch kreativ und ich will auch mitreden, weil man verhindern will, dass eben genau das passiert. Die Designer kommen mit einer Lösung um die Ecke, wie man sagt, boah, das ist schon echt wahnsinnig gut ausgedacht. Wie bauen wir das jetzt? Also, weil dann kommt ja meistens dann das Problem, ja? So. Deswegen versucht man schon da sehr früh alle mitzunehmen auf diese Reise und am Ende kommt ein Einheitsbrei raus, ja, der dir dann meistens in den Nutzertests irgendwie um die Ohren fliegt und keiner entscheidet. Das ist auch meine Erfahrung. Es ist keiner da, der sagt, wir gehen jetzt den Weg. Wir gehen denn jetzt. Ja, und das ist zum Beispiel was ich eigentlich konsequent immer gemacht habe. Ich habe immer gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und ich finde das gut und ich unterstütze das und setze euch zusammen und wir haben Workshops gemacht. Aber seid euch bewusst, die letzte Entscheidung, was wir machen, entscheide ich. Das ist nicht, weil ich sage, ich weiß es besser und ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen oder ich bin der Superdesigner, um Himmels Willen überhaupt gar nicht. Da gibt es viel Kreativere als mich, auch in meinen Teams. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass einer sich hinstellt und eine Richtung vorgibt. Weil du warst in diesen ganzen ja, Methoden, Prozessen und dann wird dann, das Allerschönste ist dann, wenn dann man sagt, der Nutzer entscheidet es. Also bitte Leute, das ist nicht der Auftrag des Nutzers, Dinge für ein Unternehmen zu entscheiden. Er soll die Dinge nutzen. Deswegen heißt er Nutzer und nicht Entscheider, ja. Wir müssen schon auch selber sagen, in welche Richtung wir glauben, den Nutzer zu überzeugen. Und dann ist es ja auch so, meistens entwickle ich etwas, was ja noch nicht unbedingt gelernt ist oder neu ist oder innovativ ist. Also warum soll mir denn ein Nutzer sagen, wenn ihr das jetzt so baut, dann werdet ihr ganz erfolgreich werden. Also ich muss schon selber die Überzeugung haben, damit vielleicht mir einen Markt zu generieren, der noch nicht da ist, Nutzergruppen zu erreichen, die ich heute nicht habe, Menschen für mein Unternehmen zu gewinnen, die heute sich noch gar nicht mit meinem Unternehmen beschäftigen. Also den Mut muss ich schon haben. Und das ist das entscheidende Wort, Mut. Das ist das, was ich nämlich meistens vermisse. Design ist auch
Entscheidungsfreudigkeit
oftmals,
auch, ne?
genau, ja, und Design ist oftmals auch Mut. Also man muss mutig sein, die Dinge auch mal ja, an den Markt zu bringen, auszuprobieren. Und das ist auch wieder was unternehmenstechnisch, ne? Also mal ganz ehrlich, wer traut sich denn in einem Unternehmen heute mutig zu sein und hinterher zu seinem Chef zu sagen, haben wir ausprobiert, hat nicht funktioniert, aber wir haben die Lösung, wie wir es optimieren können. Und mit dem Plan kommen wir doch noch an die KPIs ran. Also wer traut sich das dann? Gibt es ja ganz wenige, die das sich trauen. Sowohl Unternehmensseite die Freiheit zu geben, als auch dann auf Verantwortlichkeitsbereichen, auf Personen zu sagen, ich bin jetzt mal mutig, machen ja die wenigsten.
Das stimmt, ja. Der letzte mögliche Punkt, den ich für mich raus identifiziert hatte, das schachtelt alles so ein bisschen ineinander, ne? Also jetzt haben wir ja gerade herausgefunden, Designprozesse ja, aber am Ende des Tages brauchen wir vielleicht doch wieder das gute alte Designgenie. Eine mögliche dritte Ursache bezieht sich für mich aber schon auch trotzdem auf die fehlende prozessuale Integration von Design im Daily Business. Also jetzt Stichwort Design als DNA vielleicht auch, ja. Ich bin schon der Meinung, dass viele Firmen und Kunden wirklich daran interessiert sind, gut gemachte Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Man findet dann auch hin und wieder echte Treiber, aber man kommt nicht so wirklich ins Doing. Es fehlen Kenntnisse über gängige Gestaltungsprozesse und wie man diese gezielt einsetzt. Und wenn es dann Inhouse-Designer gibt, dann haben die oftmals nicht die Kraft, das Standing, den Rückhalt, neue Prozesse langfristig zu etablieren.
Also du hast jetzt sehr viel Richtiges gesagt. Fangen wir mal beim letzten an, wenn es Inhouse-Designer gibt. Also erstmal würde ich jedem Unternehmen einen Applaus spenden, dass sich entscheidet, eine eigene Designabteilung im Haus zu haben, versus man holt sich es extern. Meine Erfahrung mit extern ist immer, ganz am Ende geht es darum, einen Pitch zu haben, ein Budget zu bekommen und einen Kunden zu haben und den halt am Ende glücklich zu machen. Und ich habe noch nie erlebt, oder sehr selten erlebt in meiner Laufbahn, dass die Agenturen, die Externen, für eine Sache gekämpft haben. Gibt es natürlich schon auch in großen Konzernen schon mal Beispiele, dass Produktwelten erschaffen worden sind durch Externe, ja. Aber jetzt im digitalen Bereich ist es oftmals so, dass ich erlebe, dass die Agenturen am Ende doch ein Briefing abarbeiten und auf einem Budget arbeiten und auf den, na, so. Das heißt, wenn man eine eigene Designabteilung hat, dann finde ich das schon mal sehr innovativ und fortschrittlich. Und jetzt kommt das Entscheidende. Also, es gibt ja das Prinzip der dänischen Designleiter. Ja? Und die Frage ist, ist Design jetzt nur Formgeber? Sprich, ich habe halt Designer und habe mal ausgerechnet, wenn ich die in-house habe, kostet es mich weniger, wie wenn ich es extern vergebe. Und by the way, die können auch noch immer mal dazwischen eine schöne PowerPoint-Präsentation machen, wenn es Bedarf ist. Ja? Also sind sie Formgeber? Oder, und das ist das obere Ende, erlaube ich diesen Designern, dass sie das Unternehmen dazu bringen, dass Design ein Differenzierungsmerkmal wird, ein Treiber. Und dieser Weg in den verschiedenen Stufen dahin zu kommen, ich sag mal, da brauchst du halt nicht nur jetzt eine fachliche Person, drei UX-Designer, die du hinsetzt, sondern du brauchst natürlich jemanden, der dieses Thema nimmt und nach oben hin treibt, wenn du jetzt nicht unbedingt einen CEO hast, der ein Faible für Design hat oder verstanden hat, wie jetzt bei Porsche auch oder sowas, Apple, also Unternehmen, die wirklich über das Design Emotionen wecken und damit auch Verkäufer generieren, dann brauchst du halt jemanden im Design, der sozusagen die Bedeutung von Design nach oben hin kommuniziert. Also ich kann mal so ein bisschen erzählen, wie ich das bei ProSieben gemacht habe. Das ist zwar auch schon 2, 3 Jahre her, aber als ich angefangen habe, gab es diesen Bereich gar nicht. Es war genau so, wie du es beschrieben hast. Es gab halt lose UX-Designer, die man sich irgendwo hatte. Man hatte viele Agenturen. By the way, jede Agentur hat dann irgendwie eine eigene Designsprache reingebracht. Das heißt, zwischen 3 TV-Formaten hast du eine komplett eigene UX gehabt. Das Home-Icon sah 8-mal anders aus innerhalb der Webseite und so. Weil das halt jede Agentur für sich selber interpretiert hat. Und was für mich klar war, ist, und das war, also unser CEO hat ganz am Anfang gesagt, als ich alle Agenturen, ich habe dann wirklich gesagt, wir brauchen keine Agentur, wir machen das selber. Da musst dann halt irgendwas mal so Meetings und hast da halt dann irgendwann mal, sitzt dann nochmal mit dem CEO und dann fragt er dich halt, ja, bist du denn verrückt, alle Agenturen? Warum glaubst du, dass du mit deinen 5 Handskills das besser machst, als wenn wir lauter kreative Agenturen irgendwie mit reinnehmen? Und über die Zeit und ein Element, was immer hilft, in der internen Kommunikation waren zum Beispiel Design Awards, die wir gewonnen haben. Die haben wir nicht gewonnen, weil das gut für uns ist als in unserer Vita, ja, sondern weil es einfach ein externes Siegel ist, dass jemand externes sagt, ihr macht exzellentes Produktdesign. Ihr habt gute Lösungen für ein erfolgreiches digitales Produkt gebaut. So. Das heißt, du hast dann natürlich Intranet und so weiter. Und das war jetzt ein Baustein. Da gibt es noch viele, viele weitere Bausteine. Das würde jetzt den Podcast sprengen, aber ich will nur sagen, dieser CEO hat einfach mal nach 3 oder 4 Jahren gab es da mal wieder ein neues Produkt, was wir bauen sollten. Und dann ging es auch darum, um ein bisschen Problemstellung und so weiter und so fort. Und der gleiche, der mir vorher die Frage gestellt hat, wieso glaubst du, dass du mit einem 5, UX-Designer haben dann auch noch ein bisschen so eine stereotype Ausstrahlung, ja, warum du mit den 5 besser bist, als wenn wir kreative Agenturen haben, sagt in dieser Runde mit 10 oder 15 Stakeholder, ich weiß es gar nicht mehr. Also Leute, damit es mal klar ist, über das Design brauchen wir nicht reden. Da haben wir das beste Design-Team in Deutschland hier sitzen für digitales Produkt im Medienumfeld. Da mache ich mir mal gar keine Sorgen. Ich mache mir bei Sales oder bei Technik Sorgen. Also über diesen Zeitraum dahin zu kommen, dass die Wahrnehmung von, da ist eine Truppe von 5 losen Jungs, die wollen jetzt irgendwie lustiges Design machen, hin zu das beste Design-Team Deutschlands. Da ist natürlich was passiert, aber so war es auch, dass wir immer bei jeder neuen Produktidee waren wir die Ersten, die gefragt worden sind. Also da hinzukommen, das ist ein schwerer Prozess. Und das löst du nicht, indem du 2 UX-Designer einstürzt, weil es vielleicht billiger ist, als eine Agentur zu haben und weil es natürlich auch einfacher ist. Du gehst einfach hin und sagst, du bist hier angestellt, ich bezahle dich und du baust es so, wie ich es haben will. Also geh mal davon aus, in meiner Zeit bei ProSieben war ich der unangenehmste Meeting-Teilnehmer. Ja. Also ich war der also querulant ist vielleicht noch nett umschrieben. Also ich habe immer gesagt, ich bin die sympathische Nervensäge im Laden. So habe ich mich oftmals vorgestellt, ja. Und es haben viele unterstrichen. Und das Lustige ist ja, dass sie oftmals gesagt haben, du bist wirklich eine Nervensäge, das Schlimme ist, aber du hast doch recht. Ja, du hast wirklich recht. Und das, da muss man halt hinkommen. Das ist, ich glaube, da gibt es auch kein Masterkonzept, das ich jetzt hier empfehlen kann. Ich kann immer nur sagen, seid mutig, seid von euch überzeugt und erklärt die Dinge, warum ihr sie so macht. Ja, und manchmal ist es auch ein bisschen Taktik. Ja. Also nochmal zu den Design Awards. Ja, mei, das ist schön zu haben, kostet auch Geld und Zeit. Ja, das ist ein bisschen die Extrameile, die man an den Design-Team gehen muss. Aber es hilft wahnsinnig in der internen Wahrnehmung, wenn du halt so ein EF, ein German Design Award oder sogar ein Red Dot gewinnst für eine App, ja.
Was meinen wir denn überhaupt, wenn wir über Design als DNA sprechen? Also warum sollten denn Unternehmen, ich glaube, man kann sich das mittlerweile schon ein bisschen denken aus dem Gespräch heraus, aber warum sollten denn Unternehmen denn überhaupt daran interessiert sein, Design als einen Teil ihrer DNA zu verstehen?
Naja, also erstens mal ist die Frage, ob es mir wert ist, Dinge nur zu verwalten oder ob es mir wert ist, Dinge zu gestalten. Oftmals verwalten Unternehmen ja nur ihren Status, ja? Und die wenigsten sind bereit, die Zukunft zu gestalten. Also ich sage jetzt auch mal so, ich will jetzt kein politisches Fass aufmachen, aber die Situation in der Wirtschaft heute in Deutschland ist nicht unbedingt nur ein Ergebnis von Politik, ganz sicher auch. Es ist aber auch ganz oftmals ein Ergebnis der Struktur in Unternehmen in Deutschland, nämlich diesen Willen, Geld in die Hand zu nehmen und immer wieder nach vorne innovativ zu sein und die Zukunft zu gestalten. Man sagt ja auch nicht, die Zukunft zu verwalten, man sagt immer, die Zukunft zu gestalten. Da steckt ja schon was drinnen, ja. Design und Innovation gehört ja unweigerlich zusammen. Das Richtige zu tun, haben wir vorher gesagt, ne, ist natürlich dann die Kunst. Und deswegen gehört Design in die DNA. Ich sage jetzt mal, das gehört nicht in die DNA eines jeden Unternehmens, aber es gehört schon dazu, sich zu überlegen, wie will ich morgen meine Kunden weiterhin an mich binden? Und das schaffe ich nicht, indem ich jetzt halt noch eine Rabattaktion mache als, keine Ahnung, als Samsung oder was auch immer beim Mediamarkt, sondern vielleicht habe ich einfach eine völlig neue Lösung in der Hand. Ja. Deswegen glaube ich schon, wer Design in seiner DNA verankert, dem geht es in Zukunft besser. Ja, weil er Leute hat, die in die Zukunft denken und oftmals hoffentlich auch befähigt sind, mit Menschen zu sprechen und Feedbacks einzuholen. Also ich habe vielleicht noch eine, was da ganz gut reinpasst. Ne? Also wir machen auch jetzt gerade für das Produkt, für das ich verantwortlich bin, auch sehr viele Nutzertests. Und dann fragt mich ein Kollege, hast du keine Angst vom Nutzertest? Du bist so ruhig, du bist gar nicht nervös. Und da habe ich ihn gefragt, wieso glaubst du denn, ich sollte Angst haben? Dann sagt er, naja, was machst du denn jetzt? Habt ihr irgendwie 4 Wochen, 2 Sprints quasi gearbeitet? Jetzt zeigt ihr das denen und dann sagen die, verstehe ich nicht oder gefällt mir nicht oder vermute ich was anderes dahinter. Also quasi könnten euch jetzt heute in dem Nutzertest euch das komplett abschießen. Und dann habe ich gesagt, aber davor habe ich doch keine Angst. Also Ich hoffe ja darauf, dass sie mir ein Feedback geben, damit ich es richtig mache. Ich weiß es ja am Ende des Tages auch nicht. Ich mache es ja nicht für mich oder für dich. Ich mache es ja für ganz viele Menschen draußen. Wenn sie es verstehen, freuen wir uns. Und wenn sie es nicht verstehen, wollen wir verstehen, warum sie es nicht verstehen. Und dann machen wir es
Ich wollte gerade
besser.
sagen, dann freuen wir
Also,
uns auch, weil dann wissen wir, woran wir
genau.
sind, ja.
Genau. Aber das zeigt so diese, ich habe diesen Satz noch nie gehört, aber das hat mich lange drüber nachdenken lassen. Und das zeigt so ein bisschen dieses Problem auch der Wahrnehmung von Design, aber auch der Wahrnehmung, ja, das Problem bei der Produktentwicklung. Ne? Also, hey, wer hatte Lust, zu seinem Chef zu gehen und zu sagen, wir haben einen Nutzertest gemacht und ist komplett abgeschossen worden. Wir müssen nur neu anfangen. Traut sich ja kein Mensch, ja. Aber hoffentlich gibt es welche, die sich in Zukunft wieder trauen. Und ich schwöre es dir, diese Unternehmen werden einen Riesenschritt nach vorne machen.
Was müssen denn dann die Führungskräfte in den Unternehmen tun, beziehungsweise verstehen, um das Thema Design gewinnbringend einzusetzen und Design als Teil der DNA zu verstehen oder zu etablieren? Also jetzt habe ich eine willige Führungskraft, die sagt, wir müssen da was machen. Ja, was müssen die verstehen? Was müssen die tun?
Also erstmal hätte ich für die einen Lesetipp. Halt's mal, wir machen ja gerade Teams, ich halte es mal hin. Das heißt, Leading Design ist von einem ehemaligen Kollegen von der Telekom von mir, von Jan-Erik Baas. Heißt Design strategisch einsetzen, wie Unternehmen das volle Potenzial entfalten. Kann ich nur empfehlen zu lesen. Also ist ein absoluter Lesetipp, weil es genau das einfach mal beschreibt, warum Design in einem Unternehmen nicht eine künstlerische Note ist, sondern warum Design genau die gleiche Bedeutung haben muss wie Sales, wie Tech, wie IT-Abteilung, und, ja. Das ist das eine. Und das andere ist, natürlich muss man den Wert von Design, also Value of Design, den muss man schon verstehen. Ich glaube, man muss kein Designer sein. Ich glaube, man muss einfach ein CEO sein oder ein Geschäftsführer sein, der einfach mal es reicht ja schon, sein eigenes Verhalten so ein bisschen zu reflektieren. Wir wollen uns doch eigentlich auch mit schönen Dingen umgeben. Also, wenn ich die Wahl habe zwischen einem weniger schönen und einem schönen, ist das Schöne oftmals teurer, weil es Premium ist. Und ich wette, die meisten Leute würden trotzdem eher lieber das Teurere und das Schönere haben. Und manchmal spart man auch drauf, manchmal kann man es sich halt nicht leisten. Aber also wir Menschen sind doch dazu da, um Ästhetik und formvollendete Dinge gerne für uns zu entdecken. Und das muss ja eigentlich jedem einleuchten, der ein Unternehmen führt, aus meiner Sicht, ja. Und ich glaube, es ist schon so, dass die Führungskräfte ein Verständnis brauchen für Design in ihrem Unternehmen, Komma. Oftmals braucht es aber auch einen, der es ihnen erklärt. Und man muss das auch zuhören wollen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an deine Rolle denke, du hast im Prinzip die prädestinierte Rolle, einmal den Nachwuchs auszubilden, ihnen das Rüstzeug zu geben, gute Produkte zu bauen. Wie du schon sagst, rennt nicht gleich los und sucht die Lösung, sondern versteht erstmal das Problem. Ist bei mir jetzt auch hängen geblieben, weil das ist einfach der total richtige Ansatz. Aber du hast natürlich auch in deiner Rolle durch deinen universitären Beruf sozusagen oder dass du an der Uni bist, natürlich auch die Möglichkeit, Unternehmen dahingehend irgendwann auch mal zu beraten und ihnen zu erklären, wofür Design in ihrem Unternehmen ein Differenzierungsmerkmal sein kann. Das ist ja, also ich glaube, den braucht es manchmal schon. Es wird nicht immer morgen ein Elon Musk oder ein Steve Jobs oder ein Dieter Rams aufstehen, mal ganz in die Historie zu gehen, sondern du brauchst schon auch einen, der es natürlich auch richtig vermittelt. Deswegen einmal Buch lesen, also ich kann es wirklich nur Lesetipp, kann man vielleicht ja sogar hinterher nochmal in den
Ich
Show
wollte gerade
Notes,
sagen,
sagen
das
wir
hängen wir gerne in die
immer.
Shownotes, ja, unbedingt.
Ja, genau. Jan-Erik wird sich freuen. Lesen, aber auch jemanden finden in seinem Umfeld, der einem vielleicht einfach auch mal Bedeutung von Design für Unternehmen erklärt. Ich glaube, das kann auf jeden Fall hilfreich sein.
Jetzt haben wir ja die Führungskräfte auf der einen Seite und jetzt sage ich mal die Designer und Designerinnen auf der anderen Seite. Was können die denn tun, um das Thema Design als DNA im Unternehmen voranzutreiben? Also du hattest es vorhin erzählt, manchmal hat man ja so fünf, sechs wilde Designer eingestellt, so, aber die sind keine wirkliche Instanz, wenn man das so möchte. Was könnten wir denn als Angestellte auch tun, um da einen Punkt zu machen vielleicht?
Ja, das ist schwierig. Also natürlich, was ich auch oft erlebt habe jetzt, ist, dass diese Design-Teams so ein bisschen das gallische Dorf sind, ja, die irgendeinen Zaubertrank dann haben, ab und zu gehen die mehr raus und kloppen alle und dann aber keiner versteht's. Und am Ende ist es dann doch ein Cost-Center und dann kommt wieder irgendein Controller, ich habe eine Agentur und die haben jetzt auch irgendwelche Designer in Indien sitzen, die können das auch UX-Design machen für uns und so. Also habe ich auch erlebt, ja, in meiner Laufbahn. Das hilft natürlich nicht. Also das gallische Dorf hilft nicht, der Zaubertrank hilft schon. Es ist natürlich eine Vernetzung und es ist auch da wieder ein verständlich machen, was mache ich denn? Also ich habe eingeführt bei ProSieben so Pizza-Sessions und das hat auch fundamental, also es war eine Maßnahme, die hat ähnlich was gebracht wie die Design Awards. Stell dir vor, du lädst für dein Produkt User ein, die es heute nutzen. Und wir haben zwei Formate gemacht. Wir haben wirklich echte Nutzer geholt. Wir haben eine Art Speed-Dating gehabt. Das heißt, an einem Tisch saß in der Regel ein oder zwei Nutzer und fünf oder sechs Stakeholder. Ich habe eingeladen Legal, ich habe eingeladen Developer, ich habe eingeladen Produktmanager, ich habe eingeladen Distribution, ich habe eingeladen Geschäftsführer. Also ich habe es auch wirklich geschafft, dass der CEO von ProSieben an einem Nutzertest teilnimmt, der sich wirklich hinsetzt. So. Speed Dating heißt, es gibt einen festen Zeitrahmen und die Leute am Tisch fragen einfach mal die zwei Nutzer zur Nutzung über das Produkt und es gibt vielleicht noch so einen kleinen Fragebogen, den man so vorgibt, damit man eine Vergleichbarkeit hat. Nach 5 Minuten Klingel und diese fünf wechseln den Tisch, sodass jeder einmal mit jedem gesprochen hat. Das war augenöffnend. Das zweite ist, dann isst man eine Pizza, man nutzt das Produkt zusammen. Also was wir dann gemacht haben, ist, wir haben die das auf dem Screen, den Nutzer einfach das Produkt, jeder hat so das nutzen lassen und einfach mal zugeguckt. So, nach der Pizza und nach der Benutzung des Produktes haben wir dann ein Format gemacht, dass Stakeholder ihr eigenes Feature, an dem sie unbedingt festhalten wollen, vor den Nutzern pitchen. Also wir haben eben alles auch, es war alles gleichwertig. Also sie haben alle von uns ein riesen Plakat bekommen. Wir haben alles gestaltet, was sie haben wollten. Wir haben die Vorteile und sie mussten halt einen Pitch machen. Und die Nutzer haben zwei Klebepunkte gehabt. Und sie durften zwei für zwei Sachen sich entscheiden. Das heißt, wenn du Pech gehabt hast, hat halt einfach deins keinen Klebepunkt bekommen. Da musstest du einfach akzeptieren, mit meinem Feature treffe ich gerade nicht den Nerv. Damit hast du einfach. Also Feedback war teilweise, oh Mann, ihr habt echt keinen leichten Job. Also das zu treffen, was die Nutzer haben wollen, dass sie es verstehen und also einmal das Verständnis für Design haben wir aufgebrochen. Aber wir haben auch aufgebrochen, dieses, es geht gar nicht um das, was wir in unserem Mikrokosmos jetzt bei ProSieben in der Medienallee diskutieren, sondern es geht um den Kosmos da draußen, 1 Million Menschen zu erreichen, die unser Produkt gerne, lange und häufig nutzen. Das ist ja unsere Kern-KPIs. Und mit so kleinen Maßnahmen, und da gibt es noch ganz viele, darfst du eben nicht das gallische Dorf sein. Du musst raus, du musst ihnen ein Gefühl geben, wir sind eben nicht die Schönermacher, sondern wir sitzen heute am Tisch, weil wir dein Problem vielleicht versuchen, für dich zu lösen oder weil wir dein Produkt, lieber Produktmanager, besser machen. Ja.
Also höre ich raus, die Designer und Designerinnen einfach mal die Führungskräfte mit an die Hand nehmen und mal mit aufs Feld nehmen sozusagen. Björn, Ausblick in die Zukunft, zwei letzte Fragen. Hast du denn den Eindruck, dass sich mittlerweile etwas bei den Unternehmen tut, wenn es ums Thema Design geht, oder treten wir auf der Stelle?
Also es gab eine Phase, hat sich sehr, sehr viel getan. Und ich glaube, im Moment treten wir auf der Stelle. Weil natürlich es, glaube ich, keine Branche in Deutschland gibt, die nicht irgendwie gerade die Einschläge spürt, oder der es richtig, richtig gut geht. Und viele Unternehmen, also ich habe viele Gespräche in den letzten Monaten geführt, wissen gerade auch nicht, wie sie es gelöst bekommen. Dann muss man auch sagen, das AI-Thema ist auch nicht gerade für uns Designer zugänglich. Also ich habe auch das Gefühl, die Unternehmen stehen so ein bisschen auf, ja, ne, also so brauche ich denn überhaupt noch Designer? Das kann mir doch die AI irgendwie in Zukunft selber machen und so, weil man selber noch gar nicht verstanden hat, wie man das für sein Unternehmen einsetzt. Ja, dann kam gestern ja natürlich der Einschlag in Richtung ChatGPT und dem chinesischen Pendant dazu. Ja, die einen brauchen 80 Millionen, die anderen brauchen 6 Millionen. Also man sieht ja, wie volatil das ja alles irgendwie ist. Und ich glaube, aufgrund der Volatilität, man weiß nicht genau, was jetzt mit der Politik passiert, was macht der Trump, Zölle, ist der Fokus gerade ganz woanders und er ist halt auch sehr stark auf der Kostenseite. Und deswegen glaube ich eher, dass es momentan in die Richtung auch gehen wird, dass man auch die Designabteilung in den Unternehmen, die man sich aufgebaut hat, die eigenen UX-Abteilungen hinterfragt. Aber man muss sich immer die Frage stellen, ist extern billiger als mit Leuten, die jeden Tag in die Arbeit gehen, jeden Tag ihr Badge an der Hose haben, jeden Tag sich einchecken, jeden Tag ihr Intranet öffnen und dieses Unternehmen fühlen und dieses Unternehmen jeden Tag ein Stück weit besser machen wollen. Deswegen würde ich mal sagen, es ist momentan keine leichte Zeit, aber ich glaube, das betrifft nicht nur uns Designer. Da könnte man jetzt fast jeden Job irgendwie momentan nehmen, der leider Gottes hinterfragt wird. Ich bleibe dabei, wer nicht bereit ist, seine Zukunft gestalten will, der wird es schwer haben. Und dazu brauchst du einfach Designer, ja. Also wenn du permanent in den Rückspiegel guckst, kannst du nicht vorwärts fahren. Deswegen ist es besser, man hat vielleicht zwei, drei schlaue Köpfe, die ich jetzt darauf ansetze, sich Gedanken zu machen, Probleme der Zukunft zu lösen und das Unternehmen da voranzubringen. Und das sind in der Regel Designer.
Welche Tipps kannst du jungen Berufseinsteigern und Einsteigerinnen mitgeben, damit sie nicht in diese klassische Hübschmachfalle rutschen und vielleicht sogar einen strategischen Mehrwert für das Unternehmen bieten können?
Also da kann ich drei Sachen mitgeben. Erstmal glaubt an die Kraft von Design weiterhin. Auch wenn es manchmal nicht so leicht ist und auch wenn man ab und zu mal in diese Hübschmacherrolle reinkommt, die haben wir alle auch schon hinter uns gehabt, da kommt man manchmal nicht drum herum. Glaubt an die Kraft von Design, weil Design kann die Dinge verändern. Das zweite ist, seid mutig. Also Mut heißt Mut in der täglichen Arbeit, auch mal was Progressives zu machen, mal was Neues zu denken, sich die Zeit zu erbeten, vielleicht mal einen Sprint länger für was zu brauchen. Aber auch mutig zu sein im Sinne von, ich glaube fest daran, dass diese Lösung das Richtige ist und ich bin bereit, das zu vertesten zu lassen und ich möchte die Beweisführung erbringen, ja. Und das Dritte ist einfach Spaß haben, immer Spaß haben. Man darf sich den Spaß nie nehmen lassen und sind die Stakeholder und sind die Requirements und sind die Kostenvorgaben noch so hart. Leute, Design ist das Schönste, was man machen kann, Dinge schön gestalten zu können, sie besser zu machen, Menschen ein Problem zu lösen. Das ist doch das Schönste, was es gibt. Ja, also deswegen den Spaß einfach behalten. Wenn man diese drei Dinge sich immer wieder vor Augen führt, ist Designer einer der schönsten, wenn nicht sogar der schönste Beruf, den man eigentlich wählen kann.
Sehr, sehr schön. Wenn das mal kein schönes Schlusswort war.
Das hoffe ich, ja.
Björn, wir sind leider, leider am Ende dieser Folge angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wirklich tolles Gespräch. Ich habe viel dazugelernt, sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir auch für die Einladung und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was rüberbringen, wie ich die Dinge so sehe und vielleicht kann der ein oder andere auch was mitnehmen. Würde mich freuen.
Definitiv bin ich fest von überzeugt. Vielen Dank.
Cool, danke dir.
So, das war's für heute mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet für euch und eure Projekte etwas mitnehmen. Wenn du selbst an aufregenden Produkten arbeitest oder jemanden kennst, der das tut, dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören, denn Dieser Podcast lebt von den spannenden Geschichten und Ideen meiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, wenn du Lust auf einen interessanten Austausch hast, dann schreib mir einfach. Du erreichst mich unter experience@tim-schulz.de oder über das Kontaktformular meiner Webseite tim-schulz.de. Die Links dazu findest du dann hier in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und bis dahin eine gute Zeit.